Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Die Große Koalition hat geliefert. Sie hat spät geliefert, aber sie hat eben geliefert. Es gibt am Ende doch einen Kompromiss zur Grundrente, übrigens einen, das ist keine Überraschung, dessen Grundzüge seit Wochen auf dem Tisch liegen. Das ist das eine und das ist eben keine Überraschung. Aber auf der anderen Seite fragt man sich, warum haben die da wohl so lange verhandelt? Darüber werden wir gleich berichten. Dann im Übrigen auch hinzufügen, dass die Koalition nicht nur die Grundrente verabschiedet hat, zumindest die Grundzüge dazu, dass sie auch noch beschlussfähig in anderen Dingen ist, die mit Konjunktur zu tun haben. Das alles zu Beginn dieser Sendung. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. Dreimal Wahlen. In Bolivien wird es jetzt doch Neuwahlen geben. Dann die Spanier haben die Wahl. Und dann ist die Frage, ob auch in Rumänien der jeweilige Staatschef wiedergewählt werden wird. Die österreichischen Grünen haben sich jetzt entschieden, Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ aufzunehmen. Den Sport, das haben wir natürlich auch bei uns ausführlich in dieser Sendung um 18.10 Uhr. Wir beginnen aber mit der Großen Koalition. Die Grundrente, eines der Themen, über das seit Wochen, ja seit Monaten erbittert gestritten wurde, vor allen Dingen nicht nur zwischen den Parteien, auch innerhalb der jeweiligen Parteien. Jetzt gibt es eine Einigung, darüber möchte ich reden mit dem Kollegen Theo Geers und an ihn geht die erste Frage. Also, welche Eckpunkte liegen jetzt auf dem Tisch? Ich habe schon gesagt, wenig überraschend, oder?
Ja, in der Tat, Herr Zuheide, die Lösung, die man heute Nachmittag gefunden hat, die entspricht im Grunde dem, was sich auch zuletzt abgezeichnet hatte. Also wir bekommen eine Grundrente ab 1. Januar 2021 mit einer umfassenden Einkommensprüfung, aber eben nicht mit einer Bedürftigkeitsprüfung, so wie die Union das wollte. Aber wenn man bedenkt, dass die SPD eigentlich gar keine Prüfung wollte, dann sieht man schon hier, dass sich auch die SPD bewegt hat. Einkommensprüfung heißt, die eigenen Rentenbezüge, die des Ehepartners, Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte fließen in die Berechnung mit ein, nicht aber das Vermögen, also nicht das eigene Haus, nicht andere Immobilien, nicht das Aktiendepot oder irgendwelche Sparguthaben. Und es gibt Einkommensgrenzen, sie liegen bei 1.250 Euro bei ledigen und 1.950 Euro bei verheirateten Rentnern, heißt übersetzt, wer darüber liegt, bekommt keine Grundrente. Prüfen werden das Ganze die Finanzämter und die Rentenversicherung, die werden hier zusammenarbeiten. Und die SPD-Vorsitzende Malu Breyer, sie sprach angesichts dieses Ergebnisses von einem Herzensanliegen, das jetzt mit der SPD durchgesetzt sei.
Deutschland wird eine Grundrente bekommen und das ist ein sozialpolitischer Meilenstein. Das ist etwas, worauf wir lange hingearbeitet haben, dass Männer und Frauen, die lange gearbeitet haben, 35 Jahre und mehr, die Kinder gepflegt haben oder die Kinder erzogen haben oder Menschen gepflegt haben, dass sie die Möglichkeit haben, am Ende ihrer Arbeitszeit wirklich eine Rente zu haben, die das honoriert, was ihre Lebensleistung eben war und ist.
Allerdings, man muss auch sagen, Herr Zuheide, die SPD musste Abstriche machen. 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen wird man mit dieser Grundrente wohl erreichen. Ursprünglich, wenn es nach den SPD-Plänen gegangen wäre, sollten es 3 Millionen sein.
Das ist das eine, Grundrente. Dann hat die Koalition, ich habe es auch gerade schon angedeutet, ja Handlungsfähigkeit auf ganz anderen Feldern bewiesen. Ich nenne nur mal das Stichwort Konjunktur. Was gibt es da zum Beispiel bei der Arbeitslosenversicherung?
Naja, wir wissen, die Konjunktur schwächelt, Herr Zuheide. Deshalb will man den Arbeitslosenbeitrag bis Ende 2022 befristet nochmal um 0,2 Prozentpunkte senken. Es gibt auch einen Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien bei der staatlichen Bankengruppe KfW. 10 Milliarden Euro werden da zur Verfügung gestellt. Aber das ist natürlich nicht das, was die Union mal gedacht hatte. Stichwort Senkung der Unternehmenssteuern. Und man muss auch sagen, Herr Zuheide, manche Details sind auch noch offen. Man will zum Beispiel starke Abbruchkanten verhindern, die zum Beispiel dann entstehen, wenn jemand, der 35 Beitragsjahre hat, eine Grundrente bekommt. Derjenige, der 34 Jahre und 11 Monate hat, aber nicht. Das will man so ein bisschen abmildern. Und eine andere spannende Frage, nur mal jetzt als Beispiel, wie werden Lebensversicherungen angerechnet? Die können ja bekanntermaßen entweder in einer Summe ausgezahlt werden oder als monatliche Rentenzahlung. Im ersteren Fall würde es nach der Logik dieses Beschlusses dem Vermögen zugeordnet, wäre also nicht berücksichtigt. Im zweiten Fall, Rentenzahlung, wäre es Einkommen. Also da muss man noch Detaillösungen finden.
So, jetzt kommen wir zu der spannenden Frage. Was heißt das denn für die Koalition? Das ist der Kompromiss, der eigentlich auf dem Tisch lag und jeder wusste, wenn die denn abschließen, wird das ungefähr dabei rauskommen. Wagen Sie da jetzt eine Prognose? Wie sieht das aus?
Also ich denke mal, die Koalition kann jetzt erstmal weitermachen. Aus Unionssicht zumindest auch deshalb, weil die Grundrente etwa 1,5 Milliarden Euro im Jahr kosten wird. Das will man aus Steuermitteln aufbringen. Und das ist ein Betrag, mit dem die Union offenkundig leben kann. Hören wir mal, was Markus Söder dazu sagt.
Die Kuh ist vom Eis. Ich bin wirklich erleichtert. Es hat ja mehrere Koalitionen haben sich daran versucht, an dieser Thematik meistens die Zähne ausgebissen. Jetzt ist es gelungen, dieser großen Koalition eine Lösung herbeizuführen. Damit ist aus meiner Sicht auch die Halbzeitbilanz der GroKo abgerundet, und zwar perfekt abgerundet. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch keinen Grund mehr, über den Fortbestand eigentlich zu diskutieren.
Ja, man muss also aus Sicht von Markus Söder nicht mehr diskutieren. Aus Sicht von Annegret Kramp-Karrenbauer, der CDU-Vorsitzenden, ist das auch deshalb heute ein Erfolg, weil man eben aus Unionssicht diese Einkommensprüfung durchgesetzt habe. Deswegen sei das Ganze gut ausbalanciert. Und sie versicherte auch, dass auch der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus hinter dem Kompromiss stehe. In der Unionsfraktion hatte es ja zuletzt massive Widerstände gegen die Grundrente gegeben. Und was die SPD betrifft, da sagt Malu Dreyer, auch die SPD könne zufrieden sein mit diesem Signal, denn ohne die SPD hätte es diese Grundrente so nicht gegeben.
Dankeschön, das war der Kollege Theo Gers. Das waren erste Informationen zu dem Kompromiss dieses Nachmittages in Berlin. Wir kommen zu den Jugendlichen und den Medien. Wir alle wissen, Jugend und Medien oder man muss besser sagen, neue, moderne Medien, das ist nicht immer eine positive Geschichte. Die Frage ist, wer muss da wen schützen? Und zumindest die Familienministerin in Berlin hat den Eindruck, dass es eine Reform des Jugendmedienschutzes braucht und die soll bis zum Jahresende kommen. Julia Barth.
Das Grundproblem hat die Politik schon länger erkannt. Der Konsum von digitalen Medien ist auch bei Kindern und Jugendlichen rasant angestiegen. Der Jugendmedienschutz mit dieser Entwicklung aber nicht annähernd mitgewachsen. Das neue Gesetz soll dem Abhilfe schaffen. Nach dem Willen der Familienministerin sollen alle großen aktiven Internetdienste, die von Kindern und Jugendlichen wesentlich genutzt werden, ihre Angebote künftig so gestalten, dass Minderjährige viel stärker als bisher geschützt sind, etwa durch sichere Voreinstellungen oder gut funktionierende Melde- und Beschwerdesysteme. Franziska Giffey fordert außerdem ein zuverlässiges Monitoring von Online-Risiken und dass an Schulen und in Familien mehr Medienkompetenz vermittelt wird. Die Welt am Sonntag zitiert die SPD-Politikerin mit den Worten: Hate Speech, Cybermobbing, Sexting oder sogar Kinderpornografie im Klassenchat, das ist ein Albtraum für Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer. Gerade Messenger-Dienste seien durch den Jugendmedienschutz bisher schwer zu fassen.
Das war der Bericht von Julia Barth. Die Bolivianer haben gewählt. Allerdings ist das Ergebnis dieser Wahl nicht eindeutig gewesen. Und das haben nicht nur die internationalen Beobachter gesagt, auch viele Menschen im Land hatten den Eindruck, mit rechten Dingen ist es da nicht zugegangen. Denn es gab viele, viele Merkwürdigkeiten. Proteste hat es gegeben, so heftig, dass derjenige, der glaubte, gewählt worden zu sein, inzwischen eingelenkt hat. Es gibt Neuwahlen in Bolivien. Ivo Maruschik.
Bei der Auszählung der Stimmen wurden Akten verändert und Unterschriften gefälscht und die Ergebnisse, die die Wahlbehörde veröffentlicht hat, sind statistisch nicht schlüssig und insofern nicht glaubwürdig. Die Organisation amerikanischer Staaten hat vorerst nur einen Zwischenbericht zum Wahlprozess in Bolivien veröffentlicht, aber das Urteil ist eindeutig. Aus Sicht der Organisation gab es so schwere Unregelmäßigkeiten, dass die ganze Wahl wiederholt werden muss. Präsident Evo Morales hatte versprochen, den Bericht der OAS anzuerkennen, und er reagierte sofort. Ich habe beschlossen, Neuwahlen auszurufen, damit das bolivianische Volk demokratisch seine Vertreter neu wählen kann und damit neue politische Akteure antreten können. Nach der Wahl vor 3 Wochen hatte Morales sich zunächst zum Sieger erklärt. Die Zahlen der Wahlbehörde gaben ihm ganz knapp den nötigen Vorsprung. Doch die Opposition reagierte mit Betrugsvorwürfen und seitdem ist das ganze Land in Aufruhr. Es kam zu schweren Ausschreitungen mit mindestens 3 Toten und zuletzt entglitt Morales immer mehr die Kontrolle. Die Polizei erklärte in mehreren Städten eine Meuterei gegen die Zentralregierung in La Paz und schlug sich auf die Seite der Opposition. Zuletzt besetzten Demonstranten das staatliche Fernsehen und einen staatlichen Radiosender. Deswegen richtete Morales einen Aufruf an seine Gegner. Ich möchte darum bitten, beizutragen, dass die Anspannung nachlässt. Wir alle haben die Verpflichtung, Bolivien zu befrieden. Boliviens Präsident erwähnte den Bericht der OAS mit keinem Wort. Er versprach aber, dass die Wahlbehörde neu besetzt wird, so wie die Organisation es ausdrücklich gefordert hatte. Auch die Europäische Union hatte den Ablauf der Wahlauszählung kritisiert, allerdings mit zurückhaltenderen Worten als die OAS. Oppositionsführer Carlos Mesa verbucht die Ankündigung, Neuwahlen auszurufen, als ersten Sieg der Morales-Gegner. Das ist ein Triumph der Mobilisierung des bolivianischen Volkes, das mit seiner Beharrlichkeit und Entschlossenheit und demokratischer Gesinnung geschafft hat, dass jetzt eindeutig feststeht, was wir schon seit dem Wahlabend wussten, nämlich, dass hier ein riesiger Betrug begangen wurde. Der Bericht der Organisation amerikanischer Staaten war in dieser Hinsicht noch klarer und umfassender, als wir vermutet hatten. Und trotzdem ist die Opposition mit der Ankündigung von Morales nicht zufrieden. Aus Sicht von Carlos Mesa darf Evo Morales bei der Neuwahl auf keinen Fall noch einmal antreten und er fordert den Präsidenten sogar auf, sofort sein Amt niederzulegen. Die Hauptverantwortlichen für diesen Betrug und für die folgenden Unruhen, die zu Toten und Hunderten Verletzten geführt haben, nämlich Evo Morales und Alvaro Garcia, sind nicht in der Lage, dem neuen Wahlakt vorzustehen. Und es wäre auch völlig unakzeptabel, dass sich ihr Mandat, die Amtsgewalt auszuüben, dadurch verlängert. Deswegen ruft der Oppositionsführer dazu auf, weiterhin gegen Morales zu demonstrieren. Dessen Kandidatur war von Anfang an umstritten. Laut Verfassung kann der Präsident nur ein einziges Mal wiedergewählt werden. Für Evo Morales wäre es aber schon die vierte Amtszeit in Folge.
Sie hörten den Bericht von Ivo Maruschik. Die Spanier dürfen heute auch wählen. Oder sollte man besser sagen, sie müssen wählen. Denn wir alle wissen, es ist die zweite Wahl in diesem Jahr. Denn die erste Wahl im April hat keine stabile Regierungsmehrheit zustande gebracht. Oder genau genommen, die Parteien haben aus dem Wahlergebnis keine Regierung zusammenfügen können. Die Wahlen stehen allerdings jetzt voll im Zeichen der katalanischen Frage. Und das ist keine ganz einfache Situation. Reinhard Spiegel.
Halb 10 Uhr vor der Isabella von Kastilien Schule im lebhaften Stadtviertel Chueca, mitten im Zentrum Madrids. Es ist kalt, vielleicht 5 Grad, aber die Sonne scheint. Obwohl das Wahllokal in der Schule erst seit einer halben Stunde geöffnet ist, ist ganz schön was los. Anna hat sich in einem warmen braunen Mantel auf den Weg gemacht.
Sí, voy a votar. Yo espero que esta vez lleguen a un acuerdo. Yo creo que no nos pueden volver a llevar a otra.
Klar geht sie wählen, sagt Anna. Sie hofft, dass sich die Politiker zusammenraufen und es nicht schon bald nochmal Wahlen geben muss. So wie die 46-jährige Verwaltungsangestellte hoffen viele, dass es endlich eine stabile, arbeitsfähige Regierung gibt, um die Probleme im Land anzugehen. Die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem, sagt Anna. Sie ist zurzeit selbst arbeitslos und sie sorgt sich, wie hoch ihre Rente einmal sein wird. Die Rente ist natürlich auch ein Thema für den 70-jährigen José. Er hat gerade tatsächlich das erste Mal in seinem Leben gewählt, die Sozialisten. Er hofft, dass sie die Wahl gewinnen und zusammen mit der Linkspartei Podemos regieren können. Daran, dass nach der letzten Wahl keine Regierung zustande gekommen ist, sei die Linkspartei schuld, meint er.
Podemos quiere mucho.
So wenige Stimmen wie die bekommen haben, konnten sie keine Ministerämter verlangen, meint José. Er hofft, dass sie das jetzt einsehen und eine Regierung Sanchez unterstützen. Das wünscht sich auch die 20-jährige Tierarzthelferin Laura. Sonst gibt es in 0, nichts Wiederwahlen, sagt Laura. Ich bin noch nie wählen gegangen, wozu auch? Er glaubt an keinen Politiker, sagt Juan. Die Partei, die mich interessiert, ist meine Familie, sagt der 46-jährige Kunsthändler. Juan sagt, dass er lieber mit seiner Familie zusammen sein will, als 2 Stunden für die Wahl zu vergeuden. Für Antonio eine unmögliche Einstellung.
Yo pienso que sí, es una obligación moral de todos los ciudadanos ir a votar y después quejarse, pero primero votar.
Ich finde, es ist eine moralische Pflicht, wählen zu gehen. Danach wird gemeckert, aber erst wird gewählt. Und noch etwas hört man heute häufig vor dem Wahllokal. Die Forderung, sich endlich an den Gedanken zu gewöhnen, in Koalitionen zu regieren.
Creo que deberíamos también en España empezar a acostumbrarnos a los gobiernos de coalición, algo que pasa en otros países.
In anderen Ländern funktioniert das doch auch, sagt Pablo. Man redet, man findet Kompromisse und es geht voran. Das alte Links-Rechts-Denken ist doch total überholt, findet Pablo. Er wünscht sich eine Koalition der Mitte, ohne Extreme von rechts oder links. Reden, sich verständigen, mal eher konservativ, eine Mischung aus beidem, das wünscht sich Pablo. Am Ende sei es in der Politik doch wie in einer Beziehung. Keiner hat immer recht. An Kompromissen und Koalitionen geht eigentlich kein Weg mehr vorbei, findet Antonio. Aber auf die Frage, ob er daran glaubt, dass es nach dieser Wahl auch passiert, antwortet er so. Wenn, dann nur, wenn sie unbedingt müssen. Eigentlich haben sie keinen Bock darauf.
Das war der Bericht von Reinhard Spiegelauer. Nun kommen wir zum Wahlen dritter Teil, nämlich in Rumänien. Dort müssen die Menschen heute ihren Präsidenten neu bestimmen. Oder genau genommen, es wird die erste Runde. Das ist zu erwarten, denn es wird am sicherlich eine Stichwahl geben. Die erste Runde, und es ist in Rumänien außerordentlich schwierig, denn in den ländlichen Gebieten, dort könnte der bisherige Amtsinhaber Ioannis profitieren, der von der bürgerlich-liberalen Partei unterstützt wird. Die Sozialdemokraten waren ja kürzlich im Parlament gestürzt worden. Clemens Fehrenkotte.
Der Favorit zeigte sich bei der Stimmabgabe zuversichtlich. Der heutige Wahltag entscheide die Zukunft Rumäniens, betonte Staatspräsident Klaus Iohannis. Heute ist ein extrem wichtiger Tag für Rumänien, aber ich gebe es offen zu, auch für mich persönlich. Ich habe für ein normales Rumänien gestimmt. Ich wünsche mir eine sehr gute Zukunft für Rumänien und ich hoffe, heute bestätigt zu bekommen, dass sehr viele Rumänen sich das Gleiche wünschen. Iohannis, der sich vor 5 Jahren gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten der sozialdemokratischen PSD, Viktor Ponta, im zweiten Wahlgang hatte durchsetzen können, dürfte, so die letzten Umfrageergebnisse vor dem Urnengang, mit einem Stimmenanteil von 40% plus rechnen. Falls er im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit von 50% nicht erzielen sollte, wird es in 2 Wochen zur Stichwahl kommen. Aussichten auf den Platz 2 hinter Klaus Iohannis kann sich Dan Barna machen, der Kandidat der jungen europafreundlichen Partei Union rettet Rumänien. Der 44-jährige Barna tritt für einen konsequenten Kampf gegen Korruption ein, sowie für ein Ende der langjährigen innenpolitischen Dominanz der PSD. Nach seiner Stimmabgabe sagte dann Barna: Ich habe für die Veränderung gestimmt, für ein Rumänien, das sich für Veränderung jetzt sofort und nicht erst in 5 oder 10 Jahren entscheidet. Wir stehen am Ende einer Entwicklung, die allen klar gemacht hat, dass die Nachwendegeneration sich nun in die Politik einbringt. Die Wahlbehörden meldeten bis zum frühen Nachmittag eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung, die zu diesem Zeitpunkt höher läge als bei den Europawahlen Ende Mai. Damals erlitten die ehemaligen Regierungsparteien PSD und ALDE herbe Verluste, was einige Monate später zum Zusammenbruch der Koalition geführt hatte. Die ehemalige Regierung unter Führung von Ex-Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă hatte massiv die Bekämpfung der unverändert grassierenden Korruption eingeschränkt. Das, so sagt die 35-jährige Alina in Bukarest nach Verlassen des Wahllokals, sei einer der Gründe, warum sie für einen Neuanfang votiert habe. Die Wahl ist für die Zukunft unserer Kinder wichtig und darum habe ich für Barna gestimmt. Ich will, dass die Kandidatin der Sozialdemokraten keinesfalls in die Stichwahl einzieht. Denn die Sozialdemokratische Partei muss endlich verstehen, dass all das Böse, das sie in den letzten Jahren getan hat, mit Folgen verbunden ist. Und die verdiente Strafe dafür wäre es, dass ihre Kandidatin nicht einmal es in die zweite Runde schafft. Erhebliches Gewicht haben die Stimmen der Auslandsrumänen. Bis 14 Uhr haben über 500.000 im Ausland lebende Rumänen ihre Stimme abgegeben. Erstmals konnten sie dies per Briefwahl tun. Ersten Exit-Polls zufolge liegt bei den Auslandsrumänen Dan Barna, der Kandidat der jungen Partei Rettet Rumänien, vor Staatspräsident Klaus Iohannis. Nach Schließung der Wahllokale gegen 20 Uhr deutscher Zeit werden im Verlauf des späteren Abends die ersten aussagekräftigen Hochrechnungen erwartet.
Clemens Fehrenkotte berichtete. Wir schauen nach Österreich. Der Wahlsieger dort hieß vor einiger Zeit Sebastian Kurz. Aber er braucht einen Koalitionspartner. Und die Wähler haben ihm gleich mehrere Optionen beschert. Unter anderem sogar ein Bündnis mit den Grünen. Für die ist das ein weiter Weg, mit Herrn Kurz und mit der ÖVP zusammenzuarbeiten. Heute Abend haben sie aber erstmal Ja zu Gesprächen gesagt. Andrea Bär.
Die österreichischen Grünen wollen mit der konservativen ÖVP Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Grünen-Parteichef Werner Kogler sagte nach einer Sitzung des erweiterten Bundesvorstands in Wien, der Beschluss sei einstimmig gefallen. Es sei ein Wagnis, so Kogler, betonte auf einer Pressekonferenz aber vor allem die Chancen einer ersten möglichen Regierungsbeteiligung seiner Partei im Bund. Die Hand der Grünen sei ausgestreckt in Richtung ÖVP und trotz aller Unterschiede sei ein gemeinsames Regieren möglich. Österreich solle zu den Vorreitern des Klimaschutzes in Europa werden und könne als kleine Volkswirtschaft Ökologie und Ökonomie unter einen Hut bringen. Kogler betonte, er habe selbstkritische Stimmen in sich, aber auch, dass man eine schwarz-blaue Allianz verhindern wolle. Denn diese sei immer noch möglich, so Kogler mit Blick auf die rechte FPÖ. Die FPÖ war aus den Sondierungen mit der ÖVP ausgestiegen, genau wie SPÖ und die liberalen Neos. Es werde viele Kompromisse erfordern, doch in einer parlamentarischen Demokratie dürfe man Kompromisse nicht schlecht machen, so Parteichef Kogler. Die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat den Grünen damit den Vortritt gelassen. Sie gibt voraussichtlich am Montag bekannt, ob sie sich für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen ausspricht.
Das war der Bericht von Andrea Bär. Wir schauen nach Hongkong. Die Kronkolonie, die ehemalige, kommt nicht zur Ruhe. Hongkong zwischen Trauer und Gewalt. Und beides ist exzessiv. Die Gewalt auf der einen Seite und dann wieder die Trauer. Benjamin Eisel.
Am Abend haben sich mehr als 1000 Menschen friedlich im Chatter Garden versammelt. Die meist jungen Leute sind in den Park im Stadtteil Central gekommen, um an den verstorbenen Studenten zu erinnern und gemeinsam zu trauern. Sie beteten, sangen Lieder, legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Der 22-Jährige war vergangenes Wochenende am Rande von Protesten in einem Parkhaus in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Was genau passiert ist, ist unklar. Viele geben der Hongkonger Polizei die Schuld am Tod des Studenten. Diese hatte zur Zeit des Vorfalls in der Nähe massiv Tränengas eingesetzt. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, sagt die 30-jährige Yunis. Fotos und Bilder von Überwachungskameras deuten darauf hin, dass es kein Unfall war. Wir glauben der Polizei nicht mehr. Die Polizei lügt. Wie häufig haben sie schon gesagt, wir haben dies oder jenes getan. Und dann haben wir später herausgefunden, dass es anders war. Früher dachte ich, dass die Polizei professionell arbeitet, aber das Gegenteil ist der Fall. Währenddessen kam es in mehreren Stadtteilen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen prodemokratischen Aktivisten und der Polizei. Polizisten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben, die unter anderem Barrikaden auf Straßen errichtet haben. Auch außerhalb des Parkhauses, in dem der Student vergangenes Wochenende stürzte, kam es zu Zusammenstößen. Dort hatten sich Aktivisten versammelt, um an den 22-Jährigen zu erinnern. Am Nachmittag bereits stürmte die Polizei mehrere Einkaufszentren, in denen sich Demonstranten zu Protesten und Gedenkveranstaltungen verabredet hatten. Die Polizisten nahmen mehrere Menschen fest. Bis zum Abend zählten die Hongkonger Krankenhäuser mehr als 10 Verletzte. Währenddessen hat sich die Staats- und Parteiführung in Peking für schärfere Sicherheitsgesetze in der autonom regierten Stadt ausgesprochen. Der Leiter der für Hongkong zuständigen Behörde, Zhang Xiaoming, machte in einer Mitteilung unter anderem zu milde Gesetze für die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion verantwortlich. Seit 5 Monaten demonstrieren die Menschen in der ehemaligen britischen Kolonie gegen die Regierung und gegen den größer werdenden Einfluss der Zentralregierung in Peking.
Aus Hongkong berichtete Benjamin Eisel. In Dresden tagt seit heute Vormittag die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Und das 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, an der die evangelische Kirche einen erheblichen Anteil hatte. Auf der Tagesordnung Friedensarbeit, aber eben auch Rechtsextremismus und Flüchtlinge. Wolfram Nagel.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer rief bei der Synodeneröffnung dazu auf, aktiv gegen Rassismus und Antisemitismus einzutreten. Es gebe eine Linie zwischen dem NSU, den Anschlägen in Oslo, Christchurch, bis zum Anschlag auf die Synagoge in Halle. Aus Gedanken werden Worte, aus Worten Taten, so der CDU-Politiker wörtlich. Er forderte die Verantwortlichen zum Handeln auf, in der Schule, zu Hause, im Freundeskreis und in der Kirche. Sachsens Ministerpräsident erinnerte daran, dass Religionsfreiheit für alle gilt, die sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen. In seinem Bericht an die Synode sprach der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford Strohm, die Polarisierung der Gesellschaft besonders durch Rechtspopulisten an. Wörtlich sagt er unter Bezug auf politische Mandatsträger: Wir werden die zur Rede stellen, die Rechtsradikalen Deckung geben. Wir werden nicht zuschauen, wenn solche Einstellungen gegen Juden, Christen, Muslime, Humanisten und Menschen anderer Überzeugungen salonfähig werden. Bedford Strohm verteidigte auch den Beschluss der EKD, ein Schiff zur Seenotrettung von Flüchtlingen bereitzustellen, und kündigte eine Spendenaktion dafür an.
Das war der Bericht von Wolfram Nagel. Jetzt ist bei mir im Studio die Kollegin Astrid Ramohl. Jetzt gibt es Sport, unter anderem Fußball. Bitte schön, Astrid.
Da steht nämlich Spieltag 11 in der Bundesliga an und da bleibt Borussia Mönchengladbach nicht nur das Team der Stunde, sondern nach dem 3:1 Erfolg über Werder Bremen auch an der Spitze der Tabelle. Jan Wochner.
Phasenweise war es eine Gala-Vorstellung vom Tabellenführer. Gladbach überrollte Werder Bremen mit seiner offensiven Power förmlich. Führte schon zur Pause 2:0 durch Treffer von Bence Baini und Patrick Herrmann. Herrmann mit seinem zweiten Tor nach einer Stunde machte alles klar. Für Bremen war es ein Nachmittag zum Verzweifeln. Ein Tor wurde nach Videobeweis zurückgenommen. Klaassen scheiterte bei einem Foulelfmeter. So reichte es nur noch zum Ehrentreffer für Werder in der Nachspielzeit durch Leonardo Bittencourt. Auf Gladbacher Seite schmerzte nur die gelb-rote Karte für Torschütze Bence Baini.
Im anderen Nachmittagsspiel beendet Bayer Leverkusen die eigene Negativserie und gewinnt auswärts beim VfL Wolfsburg. Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg kann seinen Negativtrend nicht stoppen und verliert sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:2. Das Ganze vor 24.000 Zuschauern, darunter auch Bundestrainer Joachim Löw. Und der sah in der 25. Minute Karim Bellarabi, wie er ganz viel Platz auf der rechten Seite hatte, auch von 3 VfL-Verteidigern nicht gestoppt werden konnte, den Ball ins kurze Eck schoss. Das war die Führung für Bayer Leverkusen. Wolfsburg mit vielen technischen Fehlern und Fehlpässen, vor allen Dingen im zweiten Durchgang, hatte Chancen, aber war nicht effektiv genug. Und die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste dann in der Nachspielzeit, als Paulinho zum 2:0 für Bayer Leverkusen traf.
Und aktuell läuft noch die Abendpartie zwischen Freiburg und Eintracht Frankfurt. 37 Minuten sind gleich rum. 0:0 ist immer noch der aktuelle Spielstand. Nach den Münchner Bayern und den Kölnern trennt sich auch der FSV Mainz 05 von seinem Trainer. Sandro Schwarz ist also wieder frei. Er musste nach der Niederlage gegen Union Berlin gehen. Florian Winkler.
Damit reagierte der Verein auf die sportliche Krise. Mainz hatte nach der heftigen 0:8-Pleite in Leipzig auch gegen Aufsteiger Union Berlin keine Steigerung gezeigt und bereits die 8. Saisonniederlage kassiert. Die 05er rutschen dadurch auf den Relegationsplatz 16. Der Mainzer Sportvorstand Rufen Schröder bestätigte, dass die Trennung von Trainer Sandro Schwarz nach intensiven Gesprächen einvernehmlich getroffen wurde. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber die 100-prozentige Überzeugung habe gefehlt, so Schröder. Sandro Schwarz begann als Nachwuchstrainer beim FSV. 2017 übernahm er das Profiteam. Sein Vertrag, der im Februar erst verlängert wurde, lief noch bis 2022. Wer Nachfolger des 41-Jährigen wird, ist noch offen. Co-Trainer Jan-Moritz Lichte soll die Mannschaft vorerst betreuen.
Bei den Paraweltmeisterschaften der Leichtathleten sorgt Kugelstoßer Nico Kappel für die zweite deutsche Medaille an diesem Auftaktwochenende in Dubai. Holger Gerska.
Der Paralympicsieger von 2016 bei den kleinwüchsigen Kugelstoßern zeigt auch einen starken Wettkampf, verfehlte seine persönliche Bestleistung nur um 24 Zentimeter und dennoch reichte es nicht zur erfolgreichen Titelverteidigung. Denn der Usbeke Omonov verbesserte in diesem WM-Finale seine persönliche Bestleistung um fast 2 Meter und schockte damit die gesamte Konkurrenz. Immerhin, Nico Kappel vom VfL Sindelfingen strahlte auch über Silber. Mehr Pech hatte Frances Herrmann. Die gehbehinderte Cottbusserin verpasste als 4. im Speerwerfen ganz knapp die Medaillenränge.
Nachher ab 19.10 Uhr ist Kugelstoßer Nico Kappel in unserer Sport am Sonntag-Sendung im Interview zu hören, ebenso wie Eishockey-Experte Burkhard Hupe, der den Abschlusstag der deutschen Auswahl gegen die Slowakei beim Deutschlandcup in Krefeld verfolgt hat.
Lange Zeit hatte es nach einem deutschen Turniersieg ausgesehen. Am Ende schauen die Deutschen doch ein bisschen betröppelt aus der Wäsche. Denn das Spiel gegen die Slowakei geht nach Verlängerung mit 2:3 verloren. Die Deutschen hatten mit 1:0 und mit 2:1 lange Zeit geführt. Andreas Eder, der Leihspieler von München, der im Moment in Nürnberg unter Vertrag steht, hatte zweimal getroffen, zwei richtig schöne Tore. Aber dann fehlte am Ende ein bisschen die Kraft, vielleicht auch ein bisschen das Glück. Die Slowaken kamen 4 Minuten vor dem Ende zum Ausgleich zum 2:2 und damit war schon klar, der Turniersieg würde an die Schweiz fallen. Und in der Verlängerung dann waren quasi nur die Slowaken an der Scheibe und die fanden die Lücke zum Siegtreffer zum 3:2. Bedeutet unter dem Strich, Deutschland beendet den Deutschlandcup 2019 auf dem 2. Platz hinter der Schweiz.
Und Vorjahresfinalist Novak Djokovic aus Serbien ist mit einem überzeugenden Auftritt in die ATP Finals in London gestartet, also diesem Turnier der 8 besten Tennisprofis des Jahres. Der Weltranglisten-Zweite ließ dem italienischen Turnierdebütanten Matteo Berrettini beim 6:2 und 6:1 keine Chance. Nachher ab 21 Uhr spielt noch Roger Federer gegen Dominic Thiem aus Österreich. Und der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev wird dann morgen ins Turniergeschehen eingreifen.
Herzlichen Dank, das war die Kollegin Astrid Ravol. Die hören Sie gleich hier wieder im Sport. Das war's bei uns. Ich empfehle Ihnen natürlich noch die nachfolgenden Sendungen, zum Beispiel den Hintergrund gleich zwischen gesellschaftlichem Engagement und linksextremer Gewalt, Mythos Antifa. Als Kommentar hören Sie einen Kommentar von Theo Gerst, den wir auch in dieser Sendung hatten, zu dem Thema Grundrente. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis demnächst und tschüss.